Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg wöchentlich mit super, super spannenden Menschen und Persönlichkeiten wie diesem Kandidaten. Persönlichkeiten, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du so wahrscheinlich nie oder so nie so schnell gekommen wärst. Menschen, die richtig viel geschafft haben und in diesem Podcast erzählen, wie sie da hingekommen sind, wo sie heute stehen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Er ist der Grund, warum meine Mama The Taste anguckt.
Ich? Ernsthaft?
Ja, sie hat gesagt, es gibt zwei Gründe, also ein bisschen gelogen, aber es gibt zwei Gründe. Einmal Alexander Herrmann und du. Deswegen guckt sie es an.
Also du bist du.
Also ich,
ja. Ja, das, aber die Reihenfolge war sicher anders.
Erst Alexander Herrmann.
Ach nee,
ernsthaft? Und dann Tobias Schmidt. Und dann hat sie festgestellt, oh, Mist, das ist ja eigentlich... Aber dann, ja.
Das Beste kommt zum Schluss.
Genau.
Aber das ist auch so typisch. Familie sagt ja sowas, die würden ja nicht sagen, boah, ich muss das sehen, weil ich bin so stolz drauf, dass du da drin bist im Fernsehen. Und den Herrmann finde ich ja auch ganz gut. Also das ist ja auch ganz schön.
Der ist wenn, ja immer so authentisch.
Wenn du nicht im Bild bist, dann schaue ich ihn an. Ja.
Und aber sonst
das,
auch.
Aber na, aber es ist so, also so Familienmitglieder machen das im Grunde nicht.
Ja.
Nur der Einzige, der zum Beispiel bei mir das immer gemacht hat, der vorrangig und eindeutig und klar immer auf mich stolz war, war der Opa.
Ja?
Der Opa war immer, ja.
Hat er auch fleißig geguckt immer und alles verfolgt?
Was ja, der ist, oh, der ist ja verstorben, bevor er ins Fernsehen kam.
Hätte er sich das für dich gewünscht?
Ja, na, oh, so. Nee, das weiß ich nicht, ob er sich für mich Fernsehen explizit gewünscht hat, aber ich weiß... Mein Opa war jemand, der sehr stolz auf mich war und der hat mir auf alle Fälle immer das Beste gewünscht. Mhm. Und es klingt das jetzt so im Kontext wie jeder Opa, aber ich habe eine Situation mit meiner Oma gehabt. Das hat mich echt lange so ein bisschen zu denken gegeben, das hat mich ein wenig getroffen. Also sagen wir mal eine Nacht beschäftigt, sagen wir es mal so. Ja, meine Oma ist ja jetzt 104.
Die lebt noch?
Ja, ja, die lebt noch. Die, ja, die war jetzt, weil die haben wir jetzt durchchecken lassen, ja, im Krankenhaus eine Woche, haben wir durchchecken lassen und die ist also gesund genug und für 104, so nach dem Motto,
geht.
Die hat Gamma-Werte für ihre Leber, ernsthaft hat der Arzt gesagt, gibt es normalerweise nur bei Neugeborenen.
Ja.
Ja, also ich hoffe,
dass... Und halt in Würzburg.
Ja, bei ihr.
Ja. Ja.
Und jedenfalls, meine Oma, es ist 10 Jahre her, jetzt könnte man sagen, ja, vor 10 Jahren war die 94, aber da war die super fit, also da hast du das... wirklich nicht gemerkt. Und ich kam von Nürnberg vom Palazzo zurück. Mhm. Komme also von Nürnberg, Palazzo, komm abends nach Hause, quasi hier, also ins Hotel, gehe in die Bar, da sitzt sie und habe dasselbe gemacht, was ich hier auch gemacht habe, habe mir so einen Schnitt Bier raus.
Mhm. Ja? Wollen wir eigentlich mal anstoßen, parallel?
Ja, gleich danach. Mhm. Und dann sagt die Oma, wo kommst du her? Sag ja, Palazzo Nürnberg. Dann, während ich zapfe, überlegt sie und dann sagt die wirklich den Satz, ich hoffe mal, dass es dir nicht so gut geht, dass du das hier in Würzburg nicht mehr brauchst. Und da habe ich mir gedacht, ernsthaft jetzt, das hast du jetzt so gesagt, sage ich. Also ich habe gesagt, Oma Schmann, ich meine Entschuldigung, ich bin hier nach Würzburg zurück in dieses Hotel, abgesehen davon, dass ich da ja schon 15 Jahre da war, weil mir das wichtig ist. Mhm. Und ich hätte gern, dass sie sagt, ich hoffe mal, dass es dir noch besser und wirklich auch gut geht, weil es ja, wieso sollte ich das aufgeben? Und jetzt würden natürlich andere Leute sagen, so nach dem Motto, ja, das hat sie nur gesagt, weil sie natürlich so am Hotel hängt. Ja, eben. Mhm. Und deswegen sollte sie sich eigentlich abfeiern, dass ich da bin. Also das hat mich echt, weil das war... Ja, es hat mich getroffen. Sowohl, jetzt kommen wir anstoßen.
Jetzt erstmal auf dich.
Ja.
Cheers.
Na, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Mhm. Wollen wir mal, wenn wir schon im ganzen Oma, Opa, Familien, Eltern-Thema sind, ja, ganz von vorne anfangen.
Ich wurde geboren.
Geboren? Mhm. Was ist dann passiert?
Dann kann ich mich an eine ganze Zeit lang nicht erinnern. Nein, also ich bin hier in dieses Hotel so richtig, richtig reingeboren, reingewachsen. Das muss man so sagen. Also das heißt, ich kenne jeden Winkel von diesem Hotel. Das war mein Elternhaus, mein Zuhause. Also ich habe mit unserem Hausmeister, glaube ich, jede Steckdose mit repariert, die es irgendwo ging. Ich habe Sachen mit zurechtgesägt, natürlich im Rahmen eines Kindes natürlich, ja.
Ich habe mal reingefasst in die Steckdose?
Oder? Ja, ich habe hab einen Draht rumgebogen und habe den so in diese zwei Pole und habe ihn dann so reingeschnippt.
Mhm.
Ja, Und es ist wirklich dann so, dass die Sicherung rausfliegt.
Also, ja, bei dir und im Haus? Oder?
Ja, hier. Also bei mir nicht. Ich habe nicht hingelangt. So im Nachhinein habe ich mir gedacht, Gott sei Dank habe ich da nicht hingelangt. Aber es war so richtig, das war so richtig dumm. Weißt du, so richtig dumm. Ich war da so und habe den Draht gebogen, angeboten, habe das und habe das dann so reingeschnalzt und habe mir gedacht, ich bin so blöd. Also ich war. Also,
warst du blöd als Kind?
Nee, bin's ja heute noch.
Also hier aufgewachsen?
Ja. Und das, ich hab alles gemacht. Ich habe Zimmer mitgeputzt und Betten aufgeschüttelt. Ich hab in der Spülküche mitgearbeitet. Ich habe in der Küche mitgearbeitet. Ich habe in der Festspielzeit habe ich Koffer getragen. Also man kann sagen, ich habe alles im Hotel gemacht, was es an Dienstleistungen in so einem Hotel klassisch gibt, bis auf Rezeption ein- und auschecken.
Warum?
Oh, das brauchst du einen Computer und musst auf irgendwas drücken. Also damals gab es, glaube ich, gar keinen Computer. Ich weiß gar nicht, wie die Rechnung geschrieben haben, aber handschriftlich wahrscheinlich. Aber ich habe quasi alles gemacht und ja, dann irgendwann einmal so mit 17 war ich dann mit einer Kochschürze und Kochjacke, habe ich mich dann in einer Lehre in Nürnberg wieder gefunden als Koch und das habe ich ja bis dato nie bereut natürlich.
Wolltest du das immer machen?
Nee, ich wollte Tierarzt mal werden.
Warum?
Weil wir einen Jagdhund hatten.
Okay.
Und mit dem bin ich aufgewachsen und das ist so ein deutscher Kurzer, also klein so Kadackel oder so. Richtiger Hund.
Aber wie kommen wir jetzt vom Tierarzt zum Koch?
Naja, das ist ja jetzt, das ist zwar Zweitverwertung. Nein, das ist so, dass ich natürlich erst einmal, also ich habe den Hund, der hat genießt, den habe ich mit Eukalyptussalbe eingeschmiert. Ich war 5 oder 6 oder so. Und der Hund fand es zwar beim Eingrehen super, aber danach nicht so toll. Und dann hat mein Vater mir den Rat gegeben, nachdem der Hund in der Dusche abgebraust wurde, quasi eine Art Not-OP. Gesagt, ich hätte jetzt schon mehr Talent, Schnitzel zu panieren, als Tiere zu heilen. Und natürlich, ich meine, wir waren ja, du musstest ja für Tierarzt, also für Doktortitel, musstest ja Gymnasium oder sowas haben. Ich bin ja Realschüler. Ja, also dementsprechend. Aber das hat sich für mich nie wirklich dargestellt. Ich wollte Jedi-Ritter werden. Das geht nicht, weil du keine Ausbildungsstelle kriegst. Dann habe ich Rambo gesehen und wollte ich 1,5 Jahre lang Einzelkämpfer werden. Sehr zum Unmut meiner Oma. Ich fand das nicht so cool.
Hast du mit ihr mal trainiert?
Naja, ich glaube eher, das ist ja Kriegsgeneration. Wenn dann der Enkel sagt, Mensch, ich würde Einzelkämpfer gern werden, dann ist es natürlich, ich möchte mal nicht sagen verstörend, aber dann macht es denen eine andere Sorge.
Ja.
Ne, das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Wenn ich heute sage, ich werde Einzelkämpfer, dann sagen die, was, du gehst zum Bund.
Ich habe übrigens mal bei meinen Großeltern großes Familienfest We Don't Need No Education vorgesungen, weil ich dachte, das wäre super, das wäre cool. Und er hatte eigentlich mit Applaus gerechnet, aber da hat dann niemand geklatscht. Also die waren ganz entsetzt, wenn wir jetzt das Thema Generation haben, die waren ganz entsetzt und haben gesagt, der Junge, der, was ist mit dem passiert?
Ja, vor allem...
Ich wusste aber nicht mal, was ich da singe. Also ich einfach mal so...
Ja, das ist ja öfter so. Ich habe jetzt gesehen im Frühstücksfernsehen, bin ja großer Frühstücksfernsehen-Fan, weil von meinem Tagesrhythmus ich durchaus zwischen 6:30, 7:00 aufstehe. Und dann verbringe ich die ersten 3 Stunden insofern auf der Couch, dass ich meistens da diese Social-Media-Arbeit leiste.
Das machst du selber?
Ich mache selber, ja. Weil die Agenturen alle, die gehen mir so auf den Wecker, die können das alle nicht, die können es wirklich nicht. Und die, die es wirklich könnten, die sind nicht zahlbar.
Ja.
Ja, aber ich glaube, also Social Media, ich bin ja, ist eine Hassliebe, ist wirklich eine Hassliebe. Aber ich glaube, da muss das, ich habe für mich selber Facebook, Instagram und Co., also auf Twitter bin ich nicht, aber ich habe das ja, wir haben ja bei Facebook haben wir ja 5 Seiten, ne? Also Kiosk, Posthotel, meine persönliche, Frankness Imperial.
Also wir überall noch drüber sprechen.
Ja, aber jedenfalls wollte ich nur, na, das muss ich noch fertig machen, schnell. Und ich wollte nur sagen, die Ironie, also Social Media ist für mich nur, es kann nur Humor und Ironie sein und natürlich gibt es ein paar Geschäftsdinge, die du informierst. Ansonsten muss ich mir da großen Spaß draus machen, sonst finde ich es doof. Und da sitze ich dann früh und dann lasse ich gerne auch mal Frühstücksfernsehen laufen. Und die Frau Geis, die da hier von dem anderen Geis, ne? Geis,
die Carmen.
Geis, ja. Die hat zu einem Lied gerappt und hat aber auch nicht gewusst, was die singen. Also glaube ich unterstelle ihr das einmal. Ja? Und da ging es jetzt irgendwie, da ging es um eine Droge, um einen sexuellen Moment von einem Mann mit einer Frau und durch die Droge weiß der Mann nicht mehr, wie sie heißt. Also Rapper sind ja ein bisschen anders drauf. Das ist jetzt die, wie soll man sagen, FSK 0-Variante, die ich gerade erklärt habe. Das war FSK 21, was der gerappt hat, und die hat dazu gedanced. Okay. Und ich glaube, du hast damals auch nicht gewusst, was I don't need no education heißt für die Familie, oder? Aber deine Familie wusste das?
Ich glaube schon, ja. Die haben dann einfach zugeguckt.
Ja, aber ist die Frage, haben die den Text verstanden oder weil die mit Rolling Stones?
Nee, das war
bei Pink Floyd.
Pink Floyd.
Ja, Pink Floyd. Toll. Brick in the Wall und so. Dass die vielleicht Pink Floyd im Kopf hatten und gedacht haben...
ist doch gar nicht so verkehrt.
Ja.
Ja, naja. Kochausbildung in Nürnberg. Mhm. Wie alt warst du da?
17, Grad 17, habe ich losgelegt. War ein Jahr vorher noch auf Hotelfachschule. Und es war ein...
Da muss man doch erstmal Scheiße fressen, oder? Also jeder...
Nein.
Nichts.
Also das muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß schon, dass immer alle sagen, Kacke, Scheiße, es war cholerisch hart und so weiter. Nein. Ja. Nein, das ist, ich weiß nicht, weil ich habe so den Eindruck, es gibt eine Sollbruchstelle in dieser Top-Gastronomie, und die fällt uns gerade jetzt total auf die Füße, dass wir jahrelang immer darüber geredet haben, ja, wenn du in dieser Sterneküche, in dieser Atmosphäre, wenn du da Koch bist, da kommen nur die Harten hin, und für Versager kein Platz, und wer halt hart sein will, der muss halt einfach auch mal 16 Stunden, und da, wenn du angeschrien wirst, dann gehört es dazu, aber danach versteht man sich ja wieder und stehst mit einem Glas Champagner an und so. Das ist
Bullshit.
Alles. Bullshit.
Ja.
Erstens mal. Also, und weil wir das immer sagen, hat jetzt auch keiner Bock, das zu machen. Also, Entschuldigung, wenn du jahrzehntelang drüber redest, der härteste Beruf der Welt und nur Gewinner und so weiter, und wenn es angeschrien wirst, bist du selber schuld. Entschuldigung. Und ich hatte eine fantastische Lehre.
Geil.
Punkt.
Cool.
Und ich hatte eine unheimlich große Freiheit, die habe ich mir erarbeitet, weil ich Leistung hatte. Mhm. Ich durfte, ich würde sagen, ich war 1,5 Jahre dort, da durfte ich den Fischposten alleine kochen.
Das heißt also keine Kartoffeln, gleich zum Fisch.
Nee, ja, ich hatte auch, die ersten 2 Wochen habe ich nur Rösti und Backers gebraten. Mhm. Ja, und habe ich so gut gemacht, dass ich gesagt habe, super, alle gleichmäßig, schön, dann habe ich mir so einen Heißleger gebaut. Also das heißt, ich habe einfach nur durch Leistung, sondern einfach durch Einfühlungsvermögen. Mhm. Und natürlich auch, dass ich die Anforderungen, die da waren, einfach angenommen habe. Und man hat aber mir auch, und das muss man sagen, das ist auch leicht gemacht, man hat mich einfach gelobt. Mhm. Ja, und wenn es hektischer war, war ich einfach automatisch schneller. Mhm. Und wir haben in dieser Küche in Nürnberg beim Rottner wurde nicht gebrüllt. Mhm. Das gab es einfach nicht. Auch bei uns hier in Würzburg gab es ab und zu Ausfälle, die zum, sagen wir mal, der 80er nochmal auch schon gab. Aber jetzt kommst, das ist nicht was Brancheninternes. Wenn du mal mit Journalisten redest, die mal ein paar Jahre dabei sind, sagst, und du sagst, und? Wie war es denn bei euch bei der Konferenz früh um 9.30 Uhr? Und dann schauen die schon ein bisschen weg, weil die sagen ja, der Chefredakteur quasi regelmäßig durchgedreht hat und cholerisch rumgebrüllt. Mm. Ich kann mich erinnern an eine interne Tagung von einem sehr großen Automobilhersteller, wo einer der Top-Manager, wo du sagst, boah, der ist eine Fahnenfigur, also eine Leuchtturmfigur in Deutschland, und er hat seine Untermanager so zusammengebrüllt, ja, dass du es durch den Tagungsraum rausgehört hast. Mhm. Also das ist nicht etwas, die Cholerik und die Brüllerei ist kein gastronomisch typischer Moment, sondern der ist ein Moment immer von einem Menschen, wenn er die Kontrolle verliert. Mhm. Und deswegen war meine Lehre super. Und ich durfte einen Fischposten allein kochen. Also 4 Fischgerichte, ganz alleine.
Ja.
Also da war ich im
Grunde... Warst du stolz?
Ja, voll.
Wie war das dann hier zu Hause? Bist du nach Hause gekommen, hast gesagt, hey Leute, ich habe den Fischposten, ich übernehme hier den Laden irgendwann? Oder war das alles noch nicht so klar?
Also erstens, ja, das war ein Ziel, war das schon, das irgendwann einmal hier zu machen. Aber wenn ich mit einem aufgewachsen bin, dann immer mit einer Dankbarkeit und Demut. Du musst für das, und das ist auch für Seelenheil, weil dein Podcast sagt ja, es soll ja eine Orientierungshilfe für jeden geben. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass du in deinem Leben lernst, für die schönen Dinge dankbar zu sein. Mhm. Weil wenn du die Dankbarkeit in deinem Herzen, in deinem Hirn, in deinem Kopf einfach trägst, dann gibst du den schlechten Momenten auch weniger Raum. Mhm. Und je heller das Licht auf einem Punkt scheint, umso schwärzer ist der Schatten drumherum. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Und das ist bei allen so. Die haben alle ihr Päckle zu tragen, egal ob die in Hollywood sind oder wo auch immer. Und die Fähigkeit für sich selber ist, dass man das Licht zulässt und wahrnimmt.
Was ist dein Päckchen?
Oh, das sind zu viele. Das sind zu viele. Weil dadurch, dass ich ja erst einmal gastronomisch sehr viele Betriebe habe, habe ich natürlich auch sehr viele Verantwortungsmomente. Aber klar ist, ich meine, in diesen, jetzt bin ich 48, was ich da schon alles mitgemacht habe, also können wir einen Film drehen im Grunde. Ist nur die Frage.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, natürlich. Es ist ja nicht, es steht ja bei Wikipedia mit drin, was ich im Übrigen. Das ist etwas, das hasse ich zum Beispiel, dass irgendjemand herkommt bei Wikipedia, meinen Eintrag macht und ich im Grunde nichts ändern kann.
Du kannst du nicht mal da anrufen und sagen, hey nein. Leute, ich bin Alexander Herrmann, das stimmt nicht.
Nein, kannst du eben nicht. Ja. Versuch mal bei Wikipedia anzurufen, geht nicht. Du kannst sie anschreiben, interessiert nicht und du kannst diesen Text da drin auch ändern. Dann ist es aber so, dass 24 Stunden später, weil wenn du etwas änderst, kriegt der Autor, der das quasi reingeschrieben hat, mehr oder weniger kriegt der Bescheid, da ist was geändert worden, dann stellt er das wieder zurück.
Und bei dir steht drin, Eltern gestorben.
Ja, und das stimmt. Aber ist halt auch so, dass ich sage, ja, hätte man nicht reinschreiben müssen, warum auch? Na, steht da drin und das war 1980 und es war natürlich schon eine lebensverändernde Situation, aber weil ich ja vorhin über das Hotel so gesprochen habe, muss ich sagen, ich war dem Hotel sehr dankbar, weil das hat mich auch durch diese Zeit getragen, weil diese Menschen, wenn ich davon rede, dass ich hier mit dem Hausmeister alles repariert und gemacht habe, der war danach genauso noch da, genauso wie unsere Hausdame, mit der ich die Zimmer, ich habe wirklich Zimmer geputzt, ich habe Betten aufgeschlagen, da war ich auch noch mit dabei, das heißt, der gesamte Rest meines Alltags war stabil und deswegen habe ich im Grunde dem Hotel auch ein bisschen mein Leben zu verdanken.
Dieses Wikipedia-Ding mal fernab gestellt, aber diesen Podcast hören ganz viele Leute an, die beides sehen. Also es sind viele, so was meine Feedbacks waren, die irgendwo gerade also eher so untenrum unterwegs sind, irgendwo auf die Schnauze geflogen sind und sagen, fuck, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Die gucken ja dann zu dir auf und sagen, der Alexander, der hat sogar den Tod seiner Eltern mitgemacht. Magst du da kurz reingehen?
Ich glaube, dass das insofern ein schlechtes Beispiel ist, weil es ist ein zu extremes Beispiel. Und ich war mit 9 Jahren auch zu jung, als dass ich da eine Lehre rausgebracht habe. Aber es ist so, ich glaube, zum einen muss man ein Verständnis bringen, Fallen ist völlig natürlich. Also wenn ich heute hier anschaue, wenn ich heute sage, ich bin in Würzburg, wir haben heute in diesem Hotel in diesem Jahr den 2. Stern bekommen.
Glückwunsch.
Dann, Dankeschön. Dann reden wir einfach nur von einem Werdegang, ich bin 1995 in den Betrieb eingestiegen. Also wenn ich sage, 2005 haben wir das Gourmet-Restaurant damals erst gebaut, also von 2005 bis 2019, haben wir einfach nur mal gebraucht, auch wenn 2008 der erste Stern kam, aber bis dahin, wir reden am Grunde irgendwo von über 20 Jahren, die ich gebraucht habe, dahin zu kommen, wo du stehst. Und hinfallen ist keine Schande, liegen bleiben. Das ist das Problem. Aufstehen, weitermachen. Es ist egal und viele Leute halten sich immer in dieser Vergangenheit fest, weil sie auch gerne mehr darüber nachdenken, was Menschen über sie denken könnten. Das ist eh wurscht. Viel zu viele denken, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist mir aufgefallen, dass zu einem erheblich großen Maße das ein weibliches Problem ist. Dass mehr Frauen tendenziell als Männer darüber nachdenken, was andere Frauen über sie denken könnten. Also wenn du dich damit immer beschäftigst, wie sollst du dann glücklich werden?
Geht nicht.
Es geht nicht, weil du kannst es dieser Welt eh nicht recht machen. Du musst aber bei dir bleiben und das klingt natürlich simpel, aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, weil wir ja alle auch angenommen werden wollen. Wir wollen ja alle irgendwo wichtig sein, wir wollen ja alle diese Bedeutung auch irgendwo haben. Und das macht es natürlich dann in dem Moment nicht leicht, aber es ist ein Weg, den ich jedem auch mitgeben kann.
Bist du zeitweise mal durch die Welt gelaufen, so in dem Stil, nur weil ich schwarz bin, ist mir jetzt das passiert? Also so, nur weil meine Eltern gestorben sind, behandelt ihr mich jetzt so oder so? Gab's das? Weil bei dir ist ja das alles nicht vorhanden. Ich habe bei dir so ein Gefühl von, okay, weitermachen, aufstehen, so ist es, Punkt, meine Situation, ich mache das draus.
Ja, vielleicht, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt da... wenn schwierige Situationen sind, das so einfach wegwischen kann am Schluss. musst du es durchleben. Ich mache mal, ich glaube, eine der...
Ganz zurück hier.
Ja, das glaube ich, passt schon. Also, ich mache jetzt mal, ich habe diese Live-Tour. Ich bin ja auf der Bühne.
Was ich übrigens großartig finde.
Und ich habe das 2012, 13 damals schon gemacht. Da musste ich pausieren wegen Fernsehen. Das konnte ich zeitlich nicht vereinbaren. Und jetzt darf ich das letztes Jahr und jetzt kommendes Jahr auch wieder machen, was mich sehr freut. Und natürlich haben mich viele gefragt, warum mache ich das? Mhm. Also, was soll jetzt das? Ich meine, und dann frage ich mich immer, warum fragen die mich das? Weil es macht ja Spaß. Aber jetzt komme ich ein bisschen philosophisch und das ist wichtig. Wenn du einen schlechten Moment hast im Leben, ja, dann ziehst du dich zurück. Und du musst ihn durchleben, um ihn zu verarbeiten. Ich glaube, soweit gibt es mir recht. Mhm. Ja, dann geht man weniger weg. Natürlich macht man dann auch so, ich gehe jetzt erst recht mit weg. Um das. Aber am Schluss fühlt man sich trotzdem scheiße, ist abgelenkt. Aber man muss, es ist einfach, es braucht eine Zeit. So, wenn du einen schönen Moment hast, was passiert dann? Was haben wir gelernt? Wie sind wir strukturiert? Dann freuen wir uns kurz, aber bitte nicht zu viel freuen, weil wir könnten ja abheben. Also bitte nicht. Und die Gesellschaft sagt gleich, ja, hast du toll gemacht, aber morgen geht's.
Aber heb mal nicht ab.
Ja, ja. Und morgen geht es wieder weiter.
Ja.
Und dieses Aber, egal was schön ist, aber.
Ja.
Und ich glaube, also deswegen mache ich diese Live-Tour. Für mich ist es, ich lebe einen ganzen Abend oder für diese 3,5 Stunden einfach einen schönen Moment. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Man muss dankbar sein. Das heißt, einfach auch die Schönheit des Momentes zulassen. Und dann mit dem Bewusstsein, das hast du jetzt erarbeitet, das hast du dir geschenkt, das hast du eigentlich belohnt, genieß es. Aber du darfst natürlich, also darfst es an dich ranlassen, aber bitte, du musst immer damit sehen, dass jeder Erfolg auch immer daran geklammert ist, dass du den Misserfolg gerade von der Schippe gesprungen bist.
Mhm.
Ja? Ach mein Gott, ich glaube, ich bin heute voll der Mann der Kalendersprüche.
Ja, Gott sei Dank, das ist doch geil. Ich
habe einen sensationellen Spruch zum Thema Erfolg.
Solange es jetzt nicht heißt Carpe Diem, sonst würde ich dich jetzt rausschmeißen. Aber ansonsten.
Nein. Aber ich habe so einen sensationellen, ich muss mal gucken, der ist auf Englisch.
Okay.
Der ist auf Englisch auch besser, als wenn man ihn auf Deutsch im Grunde eben übersetzen kann. Ich suche da gerade in meinem Handy. Ich habe den auch gleich, glaube ich.
Mhm.
Ja, dass nicht so hinschauen. Da ist er.
Um Gottes Willen.
Pass auf. Success is like being pregnant. Everyone says congratulations, but nobody knows how many times you were fucked.
Geil.
Kannst du auf Deutsch eigentlich nicht sagen, ne?
Ja.
Ja.
Hast du aber gerade.
Nee.
Auf Englisch. Ja.
Auf Englisch kann man sagen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich kenne niemanden, der geboren ist, rausflutscht und gleich auf den zwei Beinen landet und sagt, naja, ich laufe jetzt mal weiter.
Mhm.
Uns haut es immer wieder auf den Popo beim Laufen lernen. Und jeder Erfolg ist vorher mit Misserfolgen oder mit einem Weg einfach verkettet.
Mhm.
Das ist nun mal so.
Mhm.
Und das Verrückte ist, dass viele Menschen, wenn sie was Berufliches machen, sich dann schneller davon ins Boxhorn jagen lassen als eigentlich notwendig, wo du sagst, ja und?
Mhm.
Fehler passieren, shit happens.
Mhm.
Weitermachen.
Mhm.
Es ist auch einer der wichtigsten Punkte bei mir in meinem Betrieb, ist die Fehlertoleranz.
Ja. Wie bist du so als Chef hier?
Oh, schau mal, heute, du hast mich heute, man muss vorweg eins sagen, wir haben uns ja hier in Wiesbaden getroffen, 16 Uhr war ausgemacht, du bist sehr pünktlich gekommen.
Mhm. Wir sind sogar noch durch den Ort hier durchgelaufen.
Genau, und da bin ich dir entgegengekommen, ja, und an meiner Seite war der Metze, ja, Sebastian Metzdorf, von Metzdorf, sage ich mal. Der Sebastian ist seit 9 Jahren bei uns, der begleitet mich auf die Live-Tour, der macht mit mir die Kochkurse, alles drum und dran. Und der hatte eine Sinnkrise.
Heute?
Naja, das baut sich ja auf, das ist nicht von heute auf morgen. Der hat mich gefragt die Tage, Chef, ich muss mich einfach mal unterhalten, ich muss mal reden. Und sage ich, komm, machen wir 15 Uhr.
Mhm.
Ja? Und dann habe ich mir gedacht, wir setzen uns nicht ins Büro, wir laufen.
Mhm.
Weil ich weil dieses Spazierengehen eine ganz andere, ist eine ganz andere Situation, als wenn du am Tisch gegenüber sitzt. Du kannst beim Laufen, das ist ein anderes Denken, frische Luft, okay, ich war jetzt total ausgekühlt irgendwie gefühlt danach, weil ich wusste nicht, wie viel er zu erzählen hat. Aber er hat wirklich einfach erzählt von Dingen, der wollte sein Fotolabor umbauen und. Ich kann natürlich jetzt nicht ins Detail reingehen, weil das ist ja was Vertrauenswürdiges.
Ja.
Aber er hat sich mir anvertraut und wir haben darüber geredet und ich habe ein, zwei schöne Geschichten oder Momente, Geschichten ist falsch gesagt, Momente, wo ich sage, Mensch, lass uns das doch mal so denken.
Mhm.
Ich rede auch von wir. Ich habe ihn da auch, ich bin so ein Hörbuch-Fan auch, von einem Hörbuch habe ich gesagt, das hörst du mal an.
Mhm. Wie heißt das?
Ich muss jetzt nachgucken, sonst mache ich Werbung für den. Ja, das ist so ein Mentalcoach und die Geschichte zu diesem Mentalcoach ist, dass ich vor quasi fast 30 Jahren quasi seinen Vorgänger, den Herrn Ackermann, schon mal gesehen habe bei einem Vortrag und er, da bin ich zufällig vor 2 oder 3 Jahren auf dieses Hörbuch gekommen, redet fast 1:1, das heißt, der hat den kopiert, macht aber gut, damit ist es am Leben geblieben. Und das habe ich ihm mitgegeben, einfach, dass er sich, wie soll man sagen, manchmal ist die beste Hilfe, dass du einfach ein bisschen an dich glaubst, ein bisschen auf dich schaust, denn am Schluss bist du der Einzige, der das beeinflussen kann.
Mhm.
Ja? Thema Glück ist das eigentlich.
Mhm.
Hab ich auch, boah, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an diesem Schnitt Bier, den ich da trinke, aber ich habe auch, das ist ein bisschen länger her, irgendwie, ich muss aufpassen, dass es nicht blöd rüberkommt, ich möchte mich hier entschuldigen, aber immer wenn ich sage...
Was diesen Podcast ja so besonders macht,
ja.
Dass das einfach ein Gespräch ist, wie wenn wir jetzt gerade unter Freunden sitzen
und wir
übers Leben reden.
Und du hast ja auch noch nicht mal auf deinen Zettel geschaut, finde ich gut.
Du, das ist wurscht, also...
Aber jetzt, ich habe nämlich auch, also das heißt, ich beschäftige mich ja mit diesen ganzen mentalen Dingen, weil nur für mich, also wirklich für mich, ja. Und ich habe etwas irre, was Fantastisches. Vor 20 Jahren hat die Welt am Sonntag das Thema Glück erforscht, ja. Und hat es unter 4 verschiedenen Betrachtungsweisen gesehen: Glück aus dem Glauben, also Kirche. Glück aus Konsum, Glück aus Familie und Glück aus Arbeit.
Mhm.
Ja? Und es ist ganz interessant, wie Konsum und Glück zusammenhängt und so weiter. Also 20 Jahre her, wie schon gesagt. Das bei der Kirche kann ich mich nicht mehr ganz so erinnern. Bei Familie und beruflich, ja, ging noch. Aber entscheidend war eine Woche drauf, weil das ja logischerweise, weil am Sonntag immer sonntags kommt, kamen die Leserbriefe. Die haben eine Doppelseite Leserbriefe gemacht. Und da war ein was, und das ist für alle wichtig zu verstehen. Da haben die geschrieben, du läufst durch eine regnerische Stadt, bist frisch verliebt, alles ist okay. Plötzlich erhältst du eine SMS, also man sieht, wie lange das her ist. Und dann schaust du drauf und dann steht drin, ich mache mit der Schluss, ich liebe dich nicht mehr. Und plötzlich sagst du, boah, fürchterlich hier, was für eine scheiß Stadt, alles regnet. Entscheidend ist dabei, nicht die Welt hat sich verändert, sondern du.
Mhm.
Und das ist das Einzige, was du im Leben in der Hand hast. Dich selber. Wie begegne ich Dingen? Mit welcher Haltung trete ich was gegenüber? Mit welcher Einstellung? Und man sieht das zum Beispiel, das Leben, also ein Satz, den ich hasse, ist, kennst du den Satz, was dich nicht umbringt, macht dich härter und so?
Mhm.
Hast du auch so Beispiele, so, ja, hat mich härter gemacht?
Ja, ja. Ja, ja.
So, und jetzt sag ich,
Work hard, so your idols get your rivals.
Oh, das klingt nach Full Metal Jacket.
Ja.
70% aller der Scheiße, die ich erlebt habe, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage, würde ich mir gerne sparen und ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich dadurch verändert hätte.
Mhm.
Ja? Also natürlich brauchst du prägende Erlebnisse, damit du weißt, was wie passieren kann. Also die Fallhöhen springen da. Aber dieses, es macht dich nur härter, ist für mich irgendwie so ein Art Psychologiespruch, der fast schon so wie das ist so eine Mischung aus Mitleid und ich will dir nicht wirklich helfen, aber ich habe es mal angehört, es macht dich nur härter. Glaub daran, wow, und jetzt bist du stark und zack, das ist also das ist totaler Blödsinn für mich.
Das ist wie wenn irgendjemand auf die Schnauze fliegt, also jetzt wirklich körperlich, ja, und du den dann so, ja, wird schon wieder, und du denkst dir, das interessiert mich aber gerade überhaupt nicht, dass das jetzt schon irgendwann wieder wird, weil jetzt gerade tut's ja weh.
So ist es.
Ja.
Und dieses, es macht dich nur härter. Mich hat noch nie irgendwas härter gemacht. Es hat mich nur, und jetzt kommt's, ich glaube, dass du hinfällst und dir diese blutige Nase holst aus Erlebnissen, Enttäuschungen, was auch immer. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Menge an Belastungssituationen, wo er wegstecken kann. Und jetzt, wenn du mal in deinem, ich sag mal, Verwandten, Freundes oder wo auch immer Kreis hinschaust, es gibt, gerade bei älteren Menschen, gibt es die, die schon sagen, wer will denn mich jetzt noch? Nein, ich brauche nicht weggehen. Ich, alte Frau.
Genau.
Na, ich bleib daheim. Ach genau. Gott, na, mich braucht ihr euch nicht kümmern. Die sind vom Leben so weit, dass sie sagen, die Sollbruchstelle der Erlebnisse ist so weit passiert, dass sie eigentlich gesagt haben, nein, ich bin nicht mehr belastbar, ich will ja keinen Konflikt mehr, ich will nichts Schönes, weil wenn was Schönes ist, kommt vielleicht aber Schlechtes, ich will einfach, ich habe zu viel mit meiner Seele erlebt. Und dann gibt es die anderen Älteren, die immer noch sagen, nein, also ich baue noch ein Haus, natürlich baue ich noch ein Haus. Ja, aber du könntest in 10 Jahren sterben, dann bin ich in 10 Jahren tot, aber ich baue noch ein Haus. Die haben das besser weggesteckt. Also ich glaube, die Erlebnisse, die du hast, und das ist natürlich eine Struktur, die jeder Mensch unterschiedlich hat. Manche sind belastbarer oder können mehr wegstecken und manche weniger. Das ist fast schon wie Rocky einst sagte, es ist nicht die Frage, wie viel du im Leben austeilen kannst, sondern was du einstecken kannst. Und das ist der einzige Punkt.
Jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja jetzt nicht unbedingt in New York groß geworden, wo du an jede Straßenecke läufst und Leute dir dann, also Amerika ist da ja grundsätzlich ein bisschen anders, deinen Erfolg irgendwo gönnen, sagen, wow, Alexander, wow, so great. Sondern jetzt bist du ja, und über Fernsehen sprechen wir noch, aber jetzt bist du ja dann plötzlich irgendwann mal im Fernsehen bekannt geworden und kommst hier in das kleine Dörfchen zurück. Denkst du bist, war das so? Oder haben die gesagt, der Alex kommt zurück, das ist er und er ist immer noch gleich.
Es ist ja so, ich war ja erst zurück und dann kam das Fernsehen. Also ich bin ja 95 nach Hause gekommen. 96 ging es mit dem Kochduell auf Vox los, die erste Sendung war 97 und es ging ja schleichend.
Wie kam es eigentlich? Haben die dich angerufen oder hast du gesagt?
Da gab es die Romantik-Hotel-Gruppe, der wir zugehört haben. Die wurden angeschrieben von Vox, ob sie nicht mitmachen wollen, um den Hauptpreis zu sponsern immer bei dieser Sendung. Und da musste man damals 3000 Mark für die Aufzeichnung eines Trailers zahlen und natürlich diesen Gutschein. Da habe ich mir damals gedacht, oh, das ist zu viel Geld, das können wir nicht machen. Ich habe damals gar nicht gewusst, was Fernsehen eigentlich für eine Chance bietet. Aber ich hätte mal Lust mitzumachen, weil das Konzept, 15 Minuten etwas zu kochen, was für 15 Mark im Supermarkt eingekauft wird, das fand ich cool, weil die Spontanität und so, ich glaube, das liegt mir. Und verrückt ist, wenn ich heute drüber rede und ich sage schon 15 Mark, dann fühlt sich das unheimlich alt an. Das ist gar nicht mal 96, 97. Ist ja eigentlich noch keine Zeit. Irre. Ja, deine Bekleidung hat es natürlich, die hat den Mark noch nicht erlebt.
Die ist ja geboren.
Ja, das sag ich doch.
Ja, aber ich bin 95 geboren.
Ernsthaft? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, da wärst du dich aber sehr immer zusammengerissen. Aber ja, Wahnsinn, wie seriös der wirkt.
Ja, aber Fernsehen, okay. Und dann bist du aber ja irgendwann bekannt geworden.
Ja, es ist ja so, das habe ich nie verstanden, wenn andere Leute mal gesagt haben, ja, hier Fernsehen jetzt, also bitte, ja, ne? Also muss man aufpassen. Ne? Es gibt ja die Veränderung der Charaktere, so. Und da habe ich mir gedacht, was wollen die denn eigentlich? Und jetzt ist mir Jahre später was bewusst geworden. Und da muss man aufpassen, weil es klingt schnell überheblich, aber so ist es wirklich nicht gemeint. Ich bin mein Leben lang ja in diesem Hotel aufgewachsen. Das heißt, mein Leben lang wurde ich beobachtet. Mein Leben lang ist irgendwo 80% der Menschen, sprich der Gäste, die ich im Hotel hier getroffen habe, für mich Fremde. Aber oft hieß es, geh mal an Tisch 5, sag mal hallo, die kennen deinen Vater ganz gut. Also bin ich hingegangen, haben hallo gesagt und die haben mich ja quasi gekannt, in Anführungsstrichen, weil ich gedacht, ach, da schaut Alexander. Und dieser Satz, ich kenne dich noch, da warst du so groß, den gab's ja ständig. Und wenn ich irgendwo in Würzburg was angestellt habe, dann bin ich als erster aufgeflogen, weil man mich gekannt hat. Wenn ich bei der Bäckerin reingegangen bin und habe da irgendwie ein Semmel geholt, dann hat die mich aushören oder ausgefragt, was es gerade Neues im Hotel gibt. Das heißt, ich wurde mein Leben lang beobachtet und ich habe es nie wahrgenommen. Jetzt kommt Fernsehen, jetzt bin ich halt irgendwo in der Stadt und jemand erkennt mich und es ist genauso wie immer. Mhm. So, und das ist jetzt, genau das ist eben, warum einer sagt, naja, jetzt spinnt er erst recht. Nein, ich habe quasi, für mich hat sich nichts geändert. Ich habe mich genauso natürlich vor wie nach Fernsehen oder mit Fernsehen bewegt, weil es sich für mich, ich bin damit aufgewachsen, dass ich beobachtet werde. Mhm. Und damit hat es bei mir quasi keinen psychischen Schaden angestellt, dass jetzt plötzlich die wildfremde Leute kennen, mhm. weil es für mich schon immer normal war. Mhm.
Hatte das dann trotzdem so Situationen, ja, wo dir das Leute hier dann übel genommen haben?
Naja, gut, ich meine, sagen wir mal, in Würzburg jetzt so nicht. Das ist halt so eine, weißt du, wie es ist, der Bauer im eigenen Land zählt nicht viel. Sie finden das schon toll, aber sie feiern es nur bedingt. Ich meine, ja, aber das ist ja... Ist
hat
ja,
dich das eigentlich geärgert?
Nee, nie.
Weil,
nie.
Also bei mir war das, ich habe ja dann mal so eine Tour gehabt und Plattenvertrag und Musik. Und da habe ich eigentlich immer erhofft, wenn ich dann schon mit dem Bus, mit diesem Tourbus, wo dann unsere Gesichter drauf waren, wieder zurück in die Schule komme, dass da wenigstens nur einer draußen steht und mal checkt, was ich eigentlich alles Cooles mache. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich bin der Einzige, der es cool findet und alle anderen, die sind mit sich selber beschäftigt.
Ja, wir haben es nicht gelernt in unserer Kultur, so wie du ja dieses New York-Beispiel gebracht hast, jemand anders für sein Geleistetes zu gratulieren, weil wir, es ist ja auch ein Unterschied, die Übersetzung der Bezahlung in Amerika ist, was erntest du? Und bei uns ist, was verdienst du? Mhm. Also du musst erstmal dienen, die anderen ernten. Das ist ein völliger Unterschied. Und so ist es auch bei uns eben in dieser Struktur, dass wir immer den Eindruck haben, das hat auch durchaus mit unserer Vergangenheit und mit den gewerkschaftlichen Momenten zu tun. Also wenn du in einer Firma bist, die Gewerkschaft sagt, das darfst du bezahlen, das kriegst du, ist es plötzlich scheißegal, ob du besonders gut bist oder völliges Mittelmaß. Mhm. So, das heißt also, so wichtig wie Gewerkschaften früher auch mal waren, die haben viel Gutes gemacht, ist es mittlerweile für mich so, dass sie alle, die in irgendeiner Weise etwas können, im Grunde runterdrücken, damit das Mittelmaß und die mäßig dahin kriechen, ja, die abgeschlossen haben und keinen Bock haben, die werden damit aufgefangen. Also das ist schon, das heißt, du hast immer den Eindruck, du hast keine Freiheit, weil du wirst von allen, in Deutschland von allen Dingen gemaßregelt. Du wirst gedrückt.
Ja.
Zum Beispiel eine Subvention. Ich habe immer gedacht, warum schaffen die Subventionen nicht ab? Dann kostet vielleicht ein Steak wieder $50, so nach dem Motto, wie in Amerika auch, weil die sind nicht subventioniert. Bei uns kostet es halt dann von mir aus eben trotzdem im Einkauf nur 30 Euro. Und das ist schon ein Unterschied, weil das subventioniert ist. Damit ein Staat seine Macht nicht verliert, weil die damit steuern können. Also die nehmen es erst, um es danach so zu verteilen, wie es für ihre Wählermomente gut ist. Es hat mit nichts damit zu tun, dass sie dem Land was Gutes tun wollen. Das ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe eine klare politische Meinung, dass der Politiker nie was fürs Land tun will, sondern immer nur für seinen eigenen Machtmoment und für die Position, die er mit seiner Partei einnehmen will. Punkt. Und früher hatte ich den Eindruck, war es nicht ganz so, aber wahrscheinlich waren die Strukturen da schon immer ähnlich. Der Machterhalt ist das, was dann im Grunde treibt. So, und deswegen glaube ich auch, dass bei uns, dass da keiner hinkommt und applaudiert, weil die den Eindruck haben, du kriegst ein Stück von dem Kuchen mehr. Und dabei stimmt es gar nicht. Das stimmt nicht mehr. Also auch hier kann man die Historie hernehmen. Früher war das in der Tat so. Wie konntest du, wenn jetzt England zum Beispiel mehr haben wollte, was mussten sie machen? Sie mussten Frankreich überfallen. Weil dann haben sie mehr Grund und Boden, sie haben mehr Bauern, damit mehr Steuern. So, ansonsten hatten sie ja nicht andere, mehr ging ja nicht. Heutzutage, im Grunde durch das Bankenwesen, das heißt, dass dir jemand ja eigentlich über Vertrauen, es geht nur über Vertrauen, er leiht dir ja was, mit dem du was aufbauen kannst. Also dieses ganze Konflikt, Konstrukt, mit dem wir aufgebaut sind, hat mit Vertrauen zu tun. Also ein Geldschein bedeutet ja nichts, der hat ja keinen Wert. Das ist das Vertrauen uns Menschen gegenüber der Staatsregierung, dass dieses Stück Zettel hier wirklich 20 Euro wert ist. Früher hattest du eine Goldmünze. Die war dann diese 20 Euro wert. Also und das heißt, wir nehmen nicht einem anderen was weg. Du kannst ein eigenes Business aufbauen. Deswegen heißt es nicht, dass es keine Konkurrenz gibt. Aber das, was du dir erntest, heißt nicht automatisch, dass du es jemand anders weggenommen hast. Mhm. Und das ist bei uns in Deutschland nicht verankert. Mhm. Stimmt. Das kennen wir nicht.
Nimm uns mal mit in die Erfolgshistorie von dir hier. Restaurant plus Hotel, Restaurant, Restaurant, Restaurant. Da braucht man ja Mut ohne Ende. Plus auch noch dann Bühne, plus auch noch, ich habe jetzt heute zum ersten Mal gelesen, du machst ja auch Radio. Du bist ja Radiokoch sozusagen.
Bayern 1, ja.
Ja.
Habe ich heute auch gehört. Heute habe ich gemacht, oder?
Um noch kurz.
Rode Bene Carpaccio.
Um noch kurz die Frage zu verenden, da brauchst du ja irgendwie genau das, nämlich Mut und irgendwo ein Denken, was sagt, okay, also ich komme aus Würzburg, aber da ist noch was, ich will noch ein bisschen mehr.
Also zunächst ist es so, es stimmt, wenn ich jetzt, ich sage mal den Startpunkt 95, das ist insofern der richtigste Punkt. Vorher war Lehre und ganz normale Werdegang und so weiter. 1995 ging es los, dass ich hier also nach Würzburg kam und zum damaligen Zeitpunkt, das ist heute kaum vorstellbar, habe ich mir gesagt, ich möchte die überflüssigste Person in dem eigenen Betrieb werden. Das ist heute, wo man sagt, aber früher war es so, dass die Küchenchefs immer sich gerne auch als die wichtigsten Persönlichkeiten gesehen haben, also die standen über alles so nach dem Motto. Und mir war das schon immer zu blöd, weil ich mir gedacht habe, der Küchenchef, ich zitiere jetzt einen bayerischen Philosoph, dem Sepp Bumsinger, Arschlecken 350, war im Grunde nur so viel wert wie das Team. Mhm. Und deswegen kamen auch immer die cholerischen Momente, weil die haben Speisekarten geschrieben, wo wir immer wussten, Freitagabend, Samstagabend, wenn wir voll sind, können wir das gar nicht leisten. Also es war immer schon vorprogrammierter cholerischer Angriff, weil sie selber den Schmarrn verzapft haben. Mhm. Ne? Du kannst im Grunde ja...
Da waren sie eigentlich auf sich selber sauer.
Ja, aber die haben es nicht kapiert. Ja, so. Und ich habe das rumgedreht. Ich habe gesagt, nein, die Zukunft liegt immer im Team. Punkt. Und ich glaube, der einzigste wirkliche Hebel, warum das alles so entstanden ist, ist, weil ich so fantastische Leute an meine Seite bekommen habe. Ich meine, also... Wenn ich diesen Zwei-Sterne-Betrieb hier anschaue, das heißt Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Baetz. Mhm. Der Tobias ist seit fast 11 Jahren da. Der kam mit dem ersten, als ich den ersten Stern bekommen habe, kam er. Und dann haben wir 4-5 Jahre gebraucht. Ich habe mich da immer mehr rausgearbeitet, immer mehr reingearbeitet. Und wir haben unseren eigenen Rhythmus gefunden, wie wir gemeinsam zum Beispiel Menüs entwickeln und so weiter. Und in den letzten 5-6 Jahren haben wir diesen zweiten Stern definitiv gemeinsam erkocht. Mhm. So, was braucht es dann dafür für einen Menschen? Vertrauen. Mhm. Ich muss Vertrauen geben. Und das habe ich in meinem Hotelchef in Nürnberg und, und. Also ich habe so 5-6 Leute, die über teilweise über 20 Jahre in meinen Seiten sind, weil sie eins kriegen, Vertrauen. Ich weiß, dass keiner von denen mutwillig oder weil er keinen Bock hat oder was auch immer, etwas, ich nenne es jetzt mal Unanständiges tut.
Und unanständig in Form von, okay, der verarscht dich, zieht ja Gelder ab oder.
Ja, oder einfach keinen Bock oder zu spät kommt, weil er jetzt sagt, ist doch mir egal oder was auch immer. Das tun die nicht. Im Gegenteil, die nutzen diese Freiheit, weil sie durch das Vertrauen auch einen wichtigen Punkt haben, sie dürfen auch entscheiden. Mhm. Das ist auch ein deutsches Phänomen. In Deutschland wirst du befördert, darfst aber nicht mehr entscheiden. Mhm. Du bist nur noch der größere Depp. Deswegen wollen ja manche auch nicht befördert werden. Das ist in Amerika und Co. anders. Wenn du aufsteigst, dann darfst du auch mehr entscheiden, musst auch mehr entscheiden. Das finde ich eine richtige Herangehensweise. Also bei mir dürfen sie entscheiden und jetzt kommt der eigentliche wichtigste Moment, den ich jeden auch im Privaten empfehlen kann, Menschen nicht an ihren Fehlern zu messen. Das ist jetzt so ein Satz, den muss man jetzt mal insofern, so einfach wie er ist, so klar muss man mal den verorten in die Allgemeinheit. Du machst alles 100-mal richtig und beim 101. Mal schickt irgendein Gast, ein Kunde, was auch immer, eine E-Mail, weil er sich über irgendetwas beschwert und es muss noch nicht einmal deine Schuld sein, sondern er kann selber schuld sein oder was auch immer. Und wegen dieser einen Fuck-E-Mail musst du dann zum Chef und dann sagt er, ja, das darf aber nicht passieren. Kannst sagen, ja, natürlich darf es nicht passieren, ist ja auch Absicht.
Ist aber so passiert.
So ist es. Und jetzt hast du 100-mal was gut gemacht, aber wegen dem einmal musst du dich rechtfertigen. Also ich lobe lieber 100-mal und sage beim einmal, ey komm, das lassen wir aber das nächste Mal weg. Und ich habe da zwei brillante Beispiele, da können wir nämlich auch wunderbar auf Tests kommen. Letztes Jahr habe ich ja Ich richte ja seit den letzten 4 Jahren immer eine Finalparty für The Taste aus. Mhm. Ja, ich lade dann die Kandidaten ein und so weiter. So. Und das mache ich deshalb, weil, kann man noch einmal zurückgehen, das mache ich deshalb, wenn wir The Taste drehen, sind wir ja 3-4 Monate vorher dran. Mhm. Okay? So. Das heißt, es gibt ja Leute, die das gewinnen. Dann gehen wir raus, wir haben Euphorie, ist alles super, gewinnen, wer auch immer. Ja, und dann gehst du abends in dein Hotel und ab morgen heißt es Stillschweigen. Mhm. Keiner darf das wissen, zu Recht. Mhm. Das heißt, das ist wie, genau wie ich sage, du darfst dich nicht freuen. Mhm. Und als ich das allererste Mal vor 4 Jahren diese Party gemacht habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, was für eine Energie, wir schauen alle noch einmal die Sendung, das ist Monate her, wir freuen uns wieder drauf, du durchlebst es noch einmal neu und es wird wahnsinnig intensiv, großartig
gefeiert,
sensationell. Mhm. Es wird noch mal gefeiert, du lässt es noch mal richtig zu. Und da hat also eine Mitarbeiterin, die mein Büro macht, die Sabine, es war explizit letztes Jahr, hat sie gesagt, wie machen wir das? Dann habe ich gesagt, ja, so und so. Was hältst du da? Und dann sage ich, nee, ich weiß nicht. Und dann, was war denn hier? Und so, ach, ich weiß nicht. Und da so, nee, das müssen wir anders machen. Und dann hat die, das Büro ist zwar nebeneinander, aber du weißt ja, wie es ist, man schickt ja E-Mail. Und dann hat die E-Mail zu meinem Hotelchef, zu Mario, geschickt. Und hat quasi reingeschrieben, Mario, schau mal drüber, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe den Text geschrieben, aber ich kann Ihnen im Moment das einfach nicht recht machen, hilf mir mal da. Mhm. Ne? Ja. Und jetzt hat sie, ist halt auf die falsche Taste, sag ich mal, jetzt hat sie das an den kompletten Verteiler von der Einladung von The Taste geschickt. Hat es aber nicht gemerkt. Ja. 5 Minuten später ruft der Mario an, hey, hast du gesehen, was du gemacht hast? Oh, ich sehe jetzt natürlich zurückholen wollen. Zu spät.
Keine Chance.
So. Halbe Stunde später ruft sie mich an, oder besser gesagt, ich glaube, ich habe Sprachnachricht gekriegt. Oder und also heulend am Telefon. Ja, sie hat es rausgeschickt und sie ist so dumm und irgendwas. Und was habe ich gemacht? Ich habe gelacht. Ich habe gelacht. Ich habe gesagt, Sabine,
also. Ich habe dich lieb.
Du verschickst so viele E-Mails. Ernsthaft, du verschickst so viele E-Mails. Ja? Und da geht nie was schief. Und jetzt geht es halt einmal schief. Und weißt du, was wir machen? Du kommst an dem Tag bei dieser Einladung, kommst du her und wenn die alle kommen, hakst du den Namen ab und sagst, ich bin übrigens die E-Mail verschickt hat. Dass die das Gesicht dazu haben. Ja, und er sagt, ja, aber es ist doch scheißegal. Sabine, es ist wurscht. Was soll passieren? Mein Gott. Und selbst wenn es dann mal heißt, da schau her, da, sie konnte ihm gar nichts Rest machen, dann war es auch, es war ja auch so. Was soll ich jetzt sagen? Es war halt so. Komm hin, mach das. Die Leute nicht immer am Fehler messen. Und die hat mir jetzt, wir waren vor einem Monat, es war ja letztes Jahr logischerweise, sind wir nach Düsseldorf zu einer Messe gefahren und da hat sie mir diese Situation nochmal erzählt und ist nach Hause gegangen und war dermaßen geflasht von dieser Situation, wie ich hier dagegen bin. Ich meine, erst einmal muss man eins vorweg sagen, die hat ja schon geheult, die hat sich doch scheiße gefunden, was soll ich Ihnen jetzt noch sagen? Mhm. Also es gab für mich, die hat sich selber schlechter gefühlt wie ich. Also was soll ich da noch reden? Also wenn es einem egal gewesen wäre, dann ist es nicht der richtige Mensch, mit dem ich arbeiten möchte. Mhm. Das ist das, was ich meine, den kannst du nicht vertrauen. Und dann ist sie nach Hause und hat durchaus darüber nachgedacht, wie sie mit ihrem pubertierenden Sohn umgeht. Mhm. Und hat selber gesagt, wie oft hat sie ihn immer nur an seinen Fehlern gemessen. Mhm. Und deswegen rate ich jedem, in einer Beziehung, was auch immer, Menschen nicht am Fehler messen, sondern an dem, was sie können. Und das, was sie gut machen, nicht das typische deutsche Moment, alles, was gut ist, ist Standard, und nicht den Standard Standard sein lassen. Mhm. Sich bedanken. Und wenn du dich bei jemand anders bedankst, kriegst du das für deine Seele, für dein Herz wieder. Du tust in dem Moment mehr für dich, als du im ersten Moment wahrnimmst. Und das heißt deswegen nicht, dass man nicht sagen kann, wenn irgendwas doof läuft. Das darf man, das muss man auch machen, sonst nivelliert man auch das Danke. Aber man muss es zulassen, dass die Welt voll ist mit guten Momenten, die du selber kreieren kannst. Mhm. Und das ist eine der wichtigsten Sachen.
The Taste, um da noch ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen. Wie ist das als Juror? Also ich stand ja immer in dem Aufzug Ja, und habe mir gedacht, okay, also meine Aufgabe ist relativ simpel. Ich darf die nicht essen. Riecht manchmal gut, manchmal nicht. aber als Juror hat man es doch da so leicht. Bis ich dann irgendwann vor allem dich beobachtet habe und gemerkt habe, du leidest da ja teilweise mit, du fieberst mit, du lebst ja dann the taste.
Ja, das tue ich wirklich. Ich sage jetzt einmal, ich glaube...
Deswegen guckt es auch meine Mama übrigens.
Ja,
und der Hermann.
Es ist wirklich so, dass für mich die Bedeutung von the taste die Echtheit und das Wahre ausmacht. Die Wahrhaftigkeit, und deswegen sind ja Live-Sendungen auch sowas Tolles, weil eine Live-Sendung ist echt, ist wahr, du kannst den Ausgang, also gerade Fußball, du kannst danach nochmal einen Zusammenschnitt anschauen, aber du schaust nie nochmal das ganze Spiel, weil das nur einmal Bedeutung hat, und zwar bis zum Abpfiff. Danach Zusammenschluss oder Zusammenschnitt fertig. Und weil es echt ist, und genauso ist Taste, ist es echt, weil du kannst als Koch, wir können einem was nie, du kannst als Koch nicht hinkommen und sagen, ach, weißt du was, das schmecke ich jetzt irgendwie ab, das, Entschuldigung für den Ausdruck, das wichse ich jetzt da irgendwie drauf. Mm. Den Satz habe ich mir von Maria Groß abgeschaut. das machen wir nicht. Wir Köche sind so gestaltet, dass wir immer, immer, immer das Beste auf den Löffel bringen wollen oder auf den Teller. Mm. Man muss sich das vorstellen, das ist wie, wenn du zu Hause zur Oma zum Essen gehst. Mhm. Also es gibt ja viele Omas, bevor du sitzt, sagen, ach Gott, die Klöße sind nicht so gelungen. Das Blaukraut ist diesmal wegen anders. Ich glaube, ich habe das falsche Fleisch. Die entschuldigen sich ja, bevor du da sitzt. Mhm. Weil die immer das Allerbeste machen wollen. Und die sind ja auch nie zufrieden, was schade ist für sie, weil sie dürfen zufrieden sein, weil sie machen alles richtig. Aber das ist auch so ein bisschen alte Welt, wo sie dann immer wieder einholt. Und so ist es bei Taste auch. Du legst immer dein Menschenmöglichstes in dieser Situation auf diesen Löffel. Deine ganze Seele liegt da drauf, dein ganzes Ich, alles, jegliche Bemühung. Und manchmal bist du, wenn du alles auf den Löffel drauf hast, bist du in dem Moment schon enttäuscht, weil du denkst, ach scheiße, es ging nicht so, wie wir es gewollt haben. Und dann hoffst du. Und diese Echtheit macht für mich the taste aus. Und ja, ich leide da wirklich mit. Also ich fühle mich auch nach einer Staffel wirklich wie so eine ausgequetschte Zitrone. Ja. Also das muss man echt sagen, also das fordert mich stark.
Hast du Urlaub genommen?
Danach? Nee, habe ich nicht. So 2-3 Tage habe ich Ruhe gehabt und so.
Okay.
Ja.
Gibt es für dich ein Gericht, wo du eine spezielle Geschichte mit verbindest, wo dein Ich auf einem Löffel ist?
Nee. Ich habe, weil ich das nie in dem Gericht sehe, sondern immer in den Menschen. Also für mich ist zum Beispiel, wann werden wir denn hier eigentlich ausgesendet, weggesendet? Also wir haben jetzt heute haben wir den 16. November.
Ja.
Nächsten 11 Tagen.
Ja.
Ja, dann kann ich natürlich auch nicht sagen.
Wir können natürlich aber auch, also das jetzt dann, was jetzt wir gerade sprechen, rausschneiden und das nach...
Nee, das machen wir nicht, weil ich finde, das darf man jetzt ganz klar sagen, weil wir werden jetzt keinen Bezug auf die neue Staffel nehmen von The Taste. Weil auch jetzt das Halbfinale, also was jetzt die zwei Mittwochs, wo es jetzt noch drankommt, Halbfinale und Finale, ist ja wahnsinnig kurios, wieder wie immer die Reise der Gefühle und Geschehnisse. aber wenn ich, weil du ja gesagt hast, wegen dem Löffelgericht, wenn ich anschaue, den ersten, mit dem ich ja gewonnen habe, das war im zweiten Jahr, der ja in, ich glaube, oh, ich sage immer Kroatien, aber ich glaube, da hat er das auch, da hat er auch sein Restaurant. Aber entscheidend war für mich eigentlich Marco und Lisa. Mhm. Das war Staffel 4 und 5. Und mit Marco habe ich eine derartige Kochfreude in diesem Format gehabt, wie ich, glaube ich, nie zuvor. Mhm. Marco war so ein... Der hat so eine Freude, so eine Lust ausgestrahlt. Und wir hatten uns, ich werde das nie vergessen, wie wir beim Finale, war erst ein Drei-Sterne-Koch da. Wir haben ein Gericht mit Fisch gemacht. Der hat es als besten Löffel gemacht. Wir, yeah, yeah, yeah. Dann kam Lea Linster. Wir kriegen wieder irgendwas mit Fisch. Und ich sage zu Marco, weißt du was, Marco? Wir machen jetzt den Löffel, den wir vorher beim Drei-Sterne-Koch gemacht haben. Machen wir halt jetzt mit dem anderen Fisch und mit der anderen Säure und dem anderen Gemüse 1:1 nochmal, weil wenn das für den 3-Sterne reicht, dann wird es aber auch für Lea Linster reichen. Und ja, das machen wir, geile Idee. Und dann, Und diese Energie, diese Momente, also ich weiß nicht mehr, was drauf war, aber ich weiß den Moment noch. Und das war einfach gigantisch. Und dann das natürlich am Schluss zu gewinnen, auch mit Lisa. Ich weiß noch, wir haben Blaubeere und Kapuzinergresse mussten wir auf einen Löffel als Food Pairing machen. Und es war so eine Scheißmischung, ja. Und das war aber auch unser Hit, weil wir haben die eine Person, die damals ins Finale schon gekommen ist, und dann ging es um die zweite Person. Und dann hat damals der Juror gesagt, also bei allen anderen Pairings, die er angegeben hat, gab es eine Paarung, die besonders schwer ist. Und er hat gesagt, wenn diese Paarung gleich auf mit den anderen ist, dann wird die weiterkommen. Und das ist Blaubeere und Kapuzinergrisse.
Boom.
Und das war unfassbar. Das sind diese Momente, die sind unfassbar. Und die prägen sich ein. Also es ist im Grunde wie immer das Leben.
Ja. Was dann in Form eines Löffels dargestellt werden kann.
Erinnere. Ja. Also was? Wie hast du denn eigentlich, ich meine, du hast Taste vielleicht vorher mal gesehen.
Nö.
Na gut, dann warst du ja mittendrin. Hast du mal einen Löffel eigentlich probieren können? Hast
nee.
Du so? Keinen einzigen?
Durfte ich nicht.
Auch einmal nicht so, wenn ja dann Pause ist oder so, dass man nochmal reinkommt und irgendwie nochmal einen kriegt oder so.
Ich fand ja schon cool, dass ich in eurer Coach-Kabine mit essen durfte. Also ich habe mir wirklich einige Löffel angeguckt und war tief beeindruckt. Und in den Zeiten, wo ihr gesprochen habt, da stand ich ja meistens schon in diesem Aufzug drin.
Ja, stimmt.
Also ich hatte ja teilweise schon auch ein bisschen Wartezeit, wo ich mir die genau angucken konnte. Das hat mir in vielen Situationen schon gereicht, weil man ja schon allein vom Angucken sieht, mit wie viel Liebe und Power und Motivation und Energie da jemand arbeitet.
Also verrückt ist, ich habe ja jetzt 20 Jahre quasi Kochfernsehen, ja. Und zum Beispiel bei der Küchenschlacht, hier ZDF, läuft ja heute noch und das war eine der wichtigsten Sendungen in meinem Leben. Und der Redakteur, der Verantwortliche, der hat es von Anfang an begleitet.
Mhm.
Und ich habe mich auch immer mal, wenn ich Pause hatte, ein anderer Koch bei der Aufzeichnung dran war, habe ich mich in die Regie gesetzt.
Mhm.
Und nachdem der Christian heißt er, nachdem der Christian das so lange macht, schaut er genauso wie ich als Koch, wir schauen drauf und ich kann dir genau sagen, ob dieses Stück Fleisch jetzt in dem Ofen noch fertig wird oder nicht.
Mhm.
Ich weiß das, weil ich es gelernt habe.
Mhm.
Der Christian weiß das, weil er es gesehen hat.
Mhm.
Der hat quasi nur vom Zusehen, ich meine, gut, der hat, wenn du sagst 10 Jahre, 250 Sendungen, also 2500 Sendungen angeschaut, der wird ja dann irgendwann mal was gelernt haben. Aber das zeigt auch, was nur Zuschauen auch machen kann. Und ich glaube auch, wie du sagst, du schaust dir mit dem Löffel drauf und plötzlich entwickelst du so einen Blick.
Ja. Also genau das, was ihr auch gemacht habt, habe ich dann auch gemacht. Ich habe ja teilweise keine Gesichter dazu im Kopf gehabt, ja, aber ich habe mir dann gedacht, okay, warte mal, was wird das für ein Charakter sein? Wer hat diesen Löffel? Super geil. Gab es bei dir eine Überraschung? Also wenn wir so kurz über diese Staffel reden können und das verraten dürfen, gab es für dich eine Überraschung, wo du gedacht hast, da hätte ich mir was ganz anderes erwartet?
Ja. Das beim ersten Teamkochen, ich habe ja vier für mich vermeintlich sensationelle Kandidaten gehabt und das hat sich am Anfang, also wie wir das erste Teamkochen hatten, war das für mich wahnsinnig ernüchternd, weil ich gemerkt habe, dass ich bei jedem Einzelnen noch wahnsinnig viel coachen muss. In den letzten 6 Jahren davor kannst du immer sagen, dass sich einer da sehr schnell rausgestellt hat, der wirklich was kann. Ein zweiter, wo du sagst, oh ja, das wird auf alle Fälle. Und dann hast du zwei, wo du sagst, oh, da, gespannt, aber da werden wir dran arbeiten, gucken wir mal. Dass sich das dann in den Laufe der nächsten Challenges oft verändert hat, ist die Reise von Taste. Also manchmal, der am Anfang toll war, hat es trotzdem nur in Sendung 5 vielleicht geschafft, weil er die Performance nicht steigern konnte, während andere ihn dann überholt haben. Mhm. Also das gab es ja auch schon. Aber ich hatte nie begonnen und habe mir gedacht, boah, wie kommen da weiter?
Mhm.
Also das ist aber
diesmal war es so.
Ja, aber das ist auch nicht böse, da können die ja nichts dafür. Mhm. Also um Gottes Willen, ne, das soll ja keine Kritik sein. Und ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich ja mit Max einen, der wirklich auch, und vor allem, wenn man es dann nachher auch sieht, ich finde, dass der so eine richtige Kochfreude hat, die über den Bildschirm wahnsinnig gut rüberkommt. Mhm. Also der wirkt wahnsinnig gut. Das war im Echt zum Beispiel für mich manchmal, wo ich sage, naja, jetzt komm, auf geht's. Mhm. Aber im Fernsehen wirkt es zum Beispiel, also das ist eine Freude, den zu sehen.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das?
Ja, ich wäre auf alle Fälle, pass auf. Also ein Hund wäre natürlich schon gern, aber dann ich würde gern gestreichelt werden. Also ich bin ja zum Beispiel Fan von den American Staffords.
Das darf
ich nicht sagen. Ja, das ist unter Kampfhunden drin.
Mhm.
Da gibt es ja auch so eine Blue Line. Es sind in Amerika zum Beispiel die Nanny-Hunde.
Mhm.
Also das sind, ja. Das
damit nichts angegriffen wird, kaputt geht? Oder
nee,
oder
die haben ein Gemüt, die bringt nichts aus der Ruhe. Das heißt, wenn Silvester du die Hunde wegsperren musst, weil die unter diesen Knallen und so weiter leiden, liegt ein Stafford dort und macht vielleicht das Auge auch und sagt, was ist denn los? Die sind wahnsinnig, wahnsinnig gemütlich. Sie haben nur, und sie bauen, also das ist ja auch es gibt ja so spastische Kinder, die dann ja so ausflippen und dann so Krämpfe haben und dann was packen.
Mhm.
Und die sind zum Beispiel auch bei spastischen Kindern mit dem Einsatz, weil wenn die packen und dann packen die ja richtig zu, dann ziehen die am Fell oder am Ohren irgendwas und die halten das einfach aus,
mhm,
weil die, deswegen nennen diese eben Nanny-Hunde, die haben nur ein Problem. Sie bauen eine unheimlich starke Bindung,
mhm,
zu Herrchen, Frauchen oder zu dieser Familie auf. Und dementsprechend durch diese unheimlich starke Bindung sind die natürlich auch bereit, bis in den bitteren Tod zu gehen.
Mhm.
Und deswegen kannst du die wahnsinnig leicht scharf machen. Und deswegen sind die natürlich hier missbraucht worden. Und ich finde die irgendwie, die haben sowas Liebenswertes und finde die haben
hat
auch
das was mit deinem Werdegang zu tun?
Ich bin auch ein liebenswerter Kerl.
Ja, ja. Finde ich auch.
Ja, finde ich schon. Ich bin ja, weiß ich nicht, kann ich zubeißen wahrscheinlich. Aber wenn ich ein anderes Tier sein dürfte, wäre ich gerne ein schwarzer also Panther. Nein, schwarzer Panther. Ich finde die so, na, weil ich so grazil finde. Ich finde die so schön, so grazil, so. Ich glaube, vielleicht habe ich mal in einem Zoo einen gesehen. Ist der schwarze Panther, ist es nicht sogar einfach nur ein schwarzer Leopard? Wie ist denn das?
Oder das weiß ich nicht.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich glaube, so ein Leopard gibt es eben auch in ganz schwarz und das nennt man dann Panther. Bin man nicht einmal, ich weiß es nicht einmal.
Mhm.
Ja, aber finde ich herrlich. Also so eine Raubkatze, wenn die sich bewegt, jetzt kommen wir wieder hin, da mag ich die Eleganz dabei.
Mhm.
Also deswegen habe ich mich zum Beispiel bei Taste mit Tim Raue so gut verstanden. Und ich fand zu Unrecht, dass er so viel Vorrunden verloren hat, weil Tim Raue einen sehr guten Bezug zu Eleganz hat.
Absolut.
Es ist auch der einzigste Mann, den ich kenne, den Louis Vuitton-Schläppchen auch stehen. Ne, knöchelfreie Hosen. Louis Vuitton-Schläppchen und dann noch ein Samtsacko. Da würde ich, also man kann, also wenn man mir das anzieht, dann wird man sagen, oh mein lieber Herr Gesangsverein, was machst du da?
Ja.
Aber ihm steht das auch. Mhm. Ja, der hat da so eine andere, wie soll man sagen, der strahlt diese feinfühlige Eleganz auch aus, die er ab und zu natürlich auch mit, wie soll man sagen, diesen harten, von der Gosse geprägten Sätzen, die er gern mit dem Melzer auslebt, auch gern wieder ruiniert.
Mhm.
Ja.
Mhm. Um zum so langsam in Richtung Ende zu kommen, wobei ich super gemütlich und sehr, sehr toll finde.
Weißt du was? Gibt es eine Frage da drauf von deinen Zetteln? Hast du irgendwie eine Frage, die wir...
Freestyle, nö.
Gut, dann ist gut. Warum hast du diese Zettel überhaupt dabei?
Jetzt verrate ich ein Geheimnis.
Ja.
Ich mache super viel Veranstaltungen, Moderationen und sowas.
Ja.
Ich mache das immer so, wie es mir kommt. Ich weiß aber, dass ich, falls mir einmal was passieren würde, ja, also falls jetzt irgendwie du mir da jetzt was ins Bier reingetan hättest oder so, und ich mir denke, scheiße, ich muss jetzt irgendwie hier fertig werden, dann habe ich ja noch einen Zettel, ja, und habe so ein bisschen eine Sicherheit. Habe ich nie gebraucht, weil ich festgestellt habe, dass nur mein Kopf dieses Wissen braucht, ich bin vorbereitet. Und wenn er das hat, Dann habe ich kein einziges Podcast-Interview bisher mit Zetteln geführt. Aber ich weiß, ich bin vorbereitet. Was ich ja gar nicht bin.
Ja, ich sag mal ja. Rudi Carrell sagte, du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reinsteckst. Und dementsprechend habe ich dir mit einer inneren Genugtuung einfach zugehört, weil genau so muss man sich darauf vorbereiten. Erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, damit man natürlich auch nicht überrascht ist bei Dingen, wo du sagst, naja, also die liegen ja wohl öffentlich im Grunde mehr oder weniger da und klar. Und egal was passiert, du wirst am Schluss mit dem Podcast, weil du hast die Verantwortung, die rote Linie, du allein über diese eine Vorbereitung kannst du immer wieder diese Linie, also auf die Linie zurückkommen. Also das ist die Perfektion der Vorbereitung. So blöd wie es klingt, ist leider auch notwendig. Und es gibt so viele, die es nicht tun. Ja, also gerne auch im Fernsehbusiness, also so ist es nicht.
Ja. Ich habe mal einen gehabt, einen Coach, der gesagt hat, Tobi, wenn du wirklich wissen willst, ob du gut bist in der Sache, dann lass all deine Vorbereitungen im Auto liegen und geh da frei raus. Und dann habe ich das, ich habe ewig gebraucht, ja, weil ich habe dann irgendwelche Sachen moderiert und habe mir immer gedacht, das kann ich doch nicht machen, wenn ich nicht irgendwie irgendwas habe. Ja. Und dann hat er gesagt, du programmierst dich komplett auf Angst, wenn du das alles immer so genau auf deinem Zettel stehen hast, weil dann weißt du ja, es kann schief gehen. Es kann schief gehen, aber ich habe ja noch hier alles da. Da habe ich, das ist noch gar nicht so lange her, es ist, glaube ich, 1,5 Jahre her, war für einen Automarke ein Jubiläum moderiert. Und da dachte ich mir, okay, das ist eine der größten Veranstaltungen, die ich je moderiert habe. Heute mache ich es. Jetzt lasse ich alles im Auto liegen. Ja, ich war vorbereitet, hatte dann so Moderationskarten schön mit den Logos drauf gekriegt und alles da. Habe ich aber nicht gemacht. Ich bin komplett ohne irgendwas auf die Bühne gegangen und habe immer nur mit dem gearbeitet, was dann da war in dem Moment.
Und seitdem heißt du Thomas Gottschalk?
Das wäre schön. Aber das war die beste Veranstaltung. Ich habe danach so viel Lob bekommen, hatte ich vorher noch nie in dieser Form. Mich haben die Auftraggeber zur Verabschiedung umarmt. Mich haben Gäste umarmt.
Welches Auto fährst du jetzt?
Sag ich nicht. Wir haben Gäste umarmt, um Danke zu sagen für diese nette Moderation. Und ich selber hatte so einen Energieüberschuss nach dieser Veranstaltung, dass ich mir gedacht habe, ja, wohin jetzt mit mir? Dass ich 1,5 Stunden nach der Veranstaltung immer noch zusammen mit den 1-Euro-Kräften die Stühle übereinander gestellt habe, weil das musste irgendwo hin, dieses Ganze. So, kann ich euch noch irgendwas helfen? Ich muss irgendwie... man es dann frei macht, weil man dann ja da in dem Moment ist. Und das ist übrigens was, was du auch hast, was dich so authentisch macht, dass du einfach, du bist ja du hier.
Also ich kann gerne etwas moderieren, aber ich kann es zum Beispiel nicht vom Teleprompter ablesen. Und ich kann auch die Chrissy, was die ja im Studio von The Taste macht, für mich never möglich.
Für mich auch nicht.
Weil die ja den Text 1:1, der ja vorher mit Autor und Sender und Produktionsfirma mehrmals abgesprochen, durchgesprochen, abgeklärt ist, die darf ja noch nicht einmal, wenn das heißt, sie muss großartig sagen, dann darf sie nicht einmal sensationell sagen, sondern es ist also großartig, nicht sensationell. Und das sind so Korinthenkacker-Momente, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann.
Ja.
Und ich bin voll bei dir und jetzt auch hier kommt's. Ich habe festgestellt, ich schreibe zum Beispiel, ich habe schon immer mal Moderationskarten geschrieben, um sie nicht zu benutzen. Ich muss sie aber schreiben, weil das Hirn sich das Geschriebene merkt. Ist zum Beispiel auch so, dass wenn du irgendwas eintippst in ein Handy, kein Bild im Kopf bleibt. Wenn du es schreibst, bleibt ein Bild im Kopf. Das ist auch, ich bin ein Fan von E-Readern, muss ich sagen, weil das ist es einfach, ich kann es gut mitnehmen, es leuchtet von selber, du brauchst also nachts nicht noch eine Taschenlampe und so weiter. Aber was mir da total abgeht, ist dieses Gefühl für das Buch. Wenn du so ein Buch liest, dann, das könnte zufallen, ich werde die Stelle wiederfinden, weil das habe ich im Kopf. Und es ist auch schön zu wissen, wenn du ein Buch liest, an welcher Stelle du etwa bist. Bist du beim ersten Drittel oder kurz vorm Ende? Es steht zwar beim E-Reader dann so und so viel Prozent da, aber es ist trotzdem nicht greifbar. Und das, was finde ich, was du erklärst, ist dieser greifbare Moment der perfekten Vorbereitung. Denn in dem Moment, wo du die Pfeile im Köcher hast und es dann losgeht, dann weißt du zum richtigen Zeitpunkt, welchen Pfeil du rausziehen musst. Und das kann man mit, ob man dann die Karten in der Hand hält oder nicht, mag vielleicht darüber diskutabel sein. Manche halten sie nur und schauen nicht drauf. Manche schauen drauf. ich versuche die zu vermeiden. Also ich bin da voll bei dir und ich glaube auch, wenn du eine Moderation machst und du bleibst im Geschehen, das heißt, das, was die Leute unten erleben, erlebst du ja oben auch. Und wenn du das transportieren kannst, dann fühlen die sich auch ganz anders mitgenommen, wahrgenommen. Die Energie wird größer.
Ja, das ist ja genau das. Du musst nur das nehmen, was schon da ist, das irgendwie katalysieren und rausschießen. So. Ja, und so multipliziert sich das dann.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich darf eine Frage stellen,
oder? Na klar.
Was stand auf diesen Tourbus da drauf, den du da hattest vor der Schule oder wo du geparkt hast?
Ja, mein Gesicht.
Und was war Hintergrund der Tour? Ich komme jetzt völlig unvorbereitet. Was hast du gemacht?
Ich habe Schlagzeug gespielt.
Ach so.
Das war eine Deutsch-Rock-Pop-Band.
Die hieß?
Die hieß Sternblut.
Und was war euer größter Hit oder dein Lieblingslied?
Komm, wir malen uns... Nee, Lieblingslied hängt nicht im selben Topf. Aber es war auf jeden Fall der größte Hit, war Komm, wir malen uns das Leben. Da war ich in der 10. Klasse. Da dachte ich... Also da war ich auch wirklich cool. Da war ich viel unterwegs, in jeder deutschen Stadt gespielt.
Wie lange?
Da wollte ich noch Berufsmusiker werden.
Ha? Und warum hast du es denn gemacht?
Hatte mehrere Gründe. Also ich hatte erstmal irgendwie so das Elternhaus, die gesagt haben, du mach mal bitte noch dein Abitur fertig. Ich hatte knapp, ich glaube, 90 Fehltage in diesem Schuljahr gehabt.
Nicht schlecht.
Und irgendwie mit 94 wäre ich durchgefallen, aber jetzt nicht, weil ich so super schlecht war. Also ich war auch schlecht, aber hauptsächlich, weil ich nicht da war. Da gibt es so ein Limit in der Schule, eine gewisse Anzahl an Tagen musst du da sein, sonst klappt es nicht fürs nächste Jahr. Und irgendwas in mir drin hat die Sache dann auch nicht mehr so ernst genommen. Also, weil ich dann schon gemerkt habe, also wir haben dann irgendwie Berlin, Tempelhof gespielt, da hat Klaas Häufer Umlauf damals noch moderiert, so, der hat dann so dieses Event für die Telekom, für einen Mobilfunkanbieter gemacht. Und wir waren in dieser ganzen Deutsch-Ding-Szene schon drin, aber du spürst ja, wenn was zu Ende geht. Also du merkst ja irgendwo, wenn es so langsam ausläuft. Und mein Gefühl hat sich dann auch bestätigt, dass es war wie ein One-Hit-Wonder. Ja? Und dann habe ich gesagt, du, ich tut mir leid, ich muss jetzt aufhören und ich mache jetzt Abitur. Und auf meine Absage, auf meine Kündigung hin, haben dann alle aufgehört. Also die Sängerin hat dann angefangen, eine Fitness-Trainer-Ausbildung zu machen.
Hast du also die Band gesprengt?
Ja. Und dann dachte ich mir aber, irgendwie habe ich erst ein ganz komisches Gefühl gehabt. Die haben mir das dann auch vorgeworfen und haben gesagt, was fällt dir ein? Im Endeffekt, heute denke ich anders drüber und sage, naja, also dann haben die schon irgendwie alle gemerkt, ich suche mir mal lieber noch was anderes, weil so erfolgreich ist dann nicht.
Naja, unterm Strich ist es ja nichts Überraschendes, wenn einer bei der Band mal aufhört. Und jetzt, ich möchte jetzt dir nicht zu nahe treten, aber da muss man sich
zurück.
Naja, aber da muss man halt einen neuen Schlagzeuger.
Ja, klar.
Ja. Es ist ja, ich kann das nicht hundertprozentig bei so einer Band, sagen wir mal, eins zu eins sagen, wie das so ist, aber ich gehe mal davon aus, dass immer der Sänger oder die Sängerin ist natürlich quasi die Stimme der Band, damit wird es schwierig und oftmals natürlich dann auch, welche Art und Weise von Musik gemacht wird. Und natürlich wird es immer mit der Band, schätze ich mal, mehr oder weniger natürlich intensiv verarbeitet. Aber ich glaube, dass man da schneller natürlich jemanden ersetzen kann. Mhm. Oder halt zumindest sich neu formieren. Das ist ja nichts Neues. Also da ist es sicherlich nicht deine Schuld, dass alle aufgehört haben.
Glaube ich auch nicht. Ja. Deine Tour, wann erleben wir dich?
Am 16. Januar geht's los. Da fangen wir in Frankfurt an. Da sind wir erst in einem Zelt. Also das wird ganz spektakulär, weil da passen nur 330 Leute rein.
Geil.
Und es ist sehr steil, die Ränge. Und das heißt, vom Weg, der oberste Rang bis zur Bühne sind 7 Meter. Also ich habe nämlich heute erst mit meinem Tourveranstalter, Stefan Schornstein von S-Promotion, super netter Mensch, echt. Der macht auch Mario Barth und die Ehrlich Brothers und so. Und da haben wir erst darüber geredet, und dass ich mich so auf dieses Zelt freue. Und wir werden am 28. Januar das auch noch einmal aufzeichnen, fernsehtechnisch, dass das so funktioniert. Je nachdem schauen wir mal, welcher Sender das dann kriegt. Und natürlich geht dann das weiter. Also wir sind in sehr vielen Städten. Ich glaube, insgesamt haben wir 20 Termine. Einmal bin ich sogar in Zürich. Ich bin auch einmal, war das nicht Wien oder so? Also da freue ich mich sehr drauf. Und das Finale ist wie immer Zirkus Krone im Mai.
Geil.
weil wir vorher nicht rein dürfen. Und letztes mhm. Jahr war das auch schon, das war ja, Hammer, geil. Mhm. Also freue ich mich total drauf, weil es geht ja nicht nur um Kochen. Ich koche ein paar Sachen, aber die sind didaktisch reduziert. Das heißt dazu, wie brate ich ein Fleisch perfekt rosa? Das zeige ich in 11 Minuten auf der Bühne und dann kann das jeder. Und erzähle viele Dinge aus meinem Leben und auch so Sachen, die man aus dem Fernsehen nicht weiß. Also wie war es zum Beispiel, verstehen Sie Spaß? Zeige ich ein paar Ausschnitte und dann dazwischen, was dann noch passierte, was natürlich ein öffentlicher Sender wie ARD, Entschuldigung, nicht hineinschneidet. Ja, und das sind eigentlich die unterhaltsamsten. Das ist das, was ein Privatsender reinschneiden würde. Ja, das ist das Verrückte.
Ich habe im Laufe dieser Podcast-Reihe festgestellt, wenn ich am Ende des Gesprächs eigentlich mehr Fragen stellen will, dann ist es geil. Weil dann hält mich das irgendwie, dann will ich irgendwie, dann sage ich auch immer so, ja du, aber Alexander, dann wir bleiben im Kontakt und wir hören uns und dann ist es bei mir immer so ein Gefühl von, ich würde jetzt eigentlich gern, aber wir haben schon...
Ich schaue bloß, ich kriege gerade einen Anruf, ich wollte gerade einen Termin ausmachen. Ja,
dann wir haben schon über eine Stunde gesprochen.
Ja.
Ich würde dieses wirklich sehr angenehme Interview mit dir, Alex, beenden. Mit der Frage, wenn du dein Leben in einem Satz beschreiben würdest, wie hieße der?
Pass auf, habe ich einen. Ein Hamsterrad von innen betrachtet sieht aus wie eine Karriereleiter.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, im Zirkus Krone, Madame, Monsieur, das war Alexander!
Ich hab gleich geschlacht so jetzt.
Ich bin Moderator und Zirkusdirektor.
Du kannst aber fast so singen.
Ja! Nein, ich darf jetzt keine Fragen mehr stellen.